Ja, ich brauche am Anfang ein bisschen eure Hilfe. Und zwar müsst ihr euch etwas vorstellen, nämlich die fehlende Animation von Wer wird Millionär? Weil ich habe eine Multiple-Choice-Frage für euch. Die, also ja, so imaginär seht ihr jetzt das Wer wird Millionär-Ding und die vier, erste Frage, dann die vier Antworten. Die Frage lautet, welche Bibelstelle ist wohl die meist zitierte und meist auswendig gelernte im Johannesevangelium, weil in dieser Reihe sind wir ja gerade. Also, welche Bibelstelle ist das? Ist das zum einen Johannes 1,1, also ganz der Anfang des Johannesevangeliums? Oder, also ihr müsst euch noch nicht melden, das machen wir gleich. Oder Johannes 14, Vers 1, jetzt wird es schon schwerer, ne? Also überlegen, worum es da geht, hat was mit dem Herzen zu tun. Oder Johannes 3, 16. Oder Johannes 14, 6. Ja, also jetzt ein bisschen abstrakt. Wer ist denn für Johannes 1,1 mal melden? Keiner. Das ist ja, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Nee, keiner, okay. Wer ist für Johannes 14, Vers 1 jetzt melden? Auch keiner, weiß keiner, was da steht, wa? Auch egal. Wer ist denn für Johannes 3, Vers 16? Ja, das sind fast alle. Ich sehe ein paar Hände, die nicht oben sind. Okay. Und wer ist für Johannes 14, Vers 6? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gibt's da? Ja, ja, auch ein paar. Ja, die wollen den Gegenpol setzen. Tut mir leid, es war Johannes 3, Vers 16. Ist der meistbekannte und meist auswendig gelernte Bibelvers, zumindest nach einer Mini-Umfrage meinerseits. Wie ihr mitbekommen habt, wir wohnen ja in Ruanda und wir wohnen 20 Minuten entfernt von einem See, dem Kivu-See. Das ist ein Süßwassersee und da gibt's Tiere, die es hier natürlich nicht gibt, aber ich habe mir sagen lassen, das Tier, von dem ich jetzt rede, das gibt's auch hier. Das ist der Kormoran. Kennt das irgendjemand? Weiß irgendjemand, was das für ein Vogel ist? Ja, so ein paar Einzel, nicht so viel. Also das ist ein fischfressender Vogel, der die Angewohnheit hat, über dem Wasser so drüber zu gleiten, ne? Und dann sup runter, fressen und wieder rauf und hinsetzen, genießen. Genauso werden wir es jetzt mit dem Bibeltext machen. Ne? Also wir gleiten einmal darüber, dann gibt es eine Stelle, wo wir tiefer eintauchen, dann tauchen wir wieder auf und genießen. Also das ist der Plan für die kommenden Minuten. Ich lese aus Johannes 3 und ihr könnt mitlesen, wenn ihr das mögt. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, aber ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn wir euch von den irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. So, jetzt haben wir die erste Runde über den See sozusagen gezogen. Und ich möchte ganz kurz nochmal den Rahmen dieses Gesprächs zusammenfassen. Jesus ist in Jerusalem, es ist Nacht und ein Mann kommt auf ihn zu mit dem Namen Nikodemus. Dieser Mann ist kein ganz normaler, also kein Otto-Normalverbraucher, sondern er ist einer der 70 wichtigsten Leute im Land. Einer der einflussreichsten Männer im Staat, weil er gehört zu den Oberen der Juden. Er ist Teil des Sanhedrins. Das ist sowas, wie wenn wir heute den obersten Gerichtshof kombinieren würden mit einem Oberkirchenrat. Also die, die am wichtigsten sind in Gemeinde und Politik. Die Theologen lachen schon. Es sollte euch ja nur zum Vergleich dienen. Also dieser Nikodemus kommt des Nachts zu ihm und möchte mit ihm ein Gespräch, ein geistliches Gespräch führen. Und sagt zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist, denn du tust Wunder, du tust Zeichen, deshalb musst du von Gott sein. Also diese Zeichen, diese Wunder, was auch immer Jesus in dieser Zeit gemacht hat, hat sein Interesse geweckt. Und jetzt kommt dieser Mann und möchte eine, vielleicht kann man auch theologische Diskussion oder theologisches Gespräch mit Jesus führen. Und Jesus gibt ihm relativ zügig das Thema dieses Gesprächs, nämlich Neugeburt und Gottes Reich. Da würde ich jetzt erstmal schlucken. Das sind ja nicht so Themen, also nicht so Einstiegsthemen, aber da geht's richtig gleich zur Sache. Gottes Reich war für Nikodemus als Jude ein Begriff, das ihm ganz nah war, denn er zählte sich als Teilhaber dieses Reiches, weil er ja gebürtiger Jude und dazu noch Pharisäer, also ein Schriftgelehrter war. Dementsprechend war das für ihn ein Konzept, das er verstehen konnte. Aber wie wir eben schon den Fragen, die er dann stellt, entnehmen konnten, also als ich gelesen habe, mit dem Thema Neugeburt hatte er nicht so viel zu tun. Das war irgendwie ungewohnt und das würde er vielleicht auch nicht unbedingt für sich in Anspruch nehmen wollen. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Mutterleib gehen und geboren werden? Nikodemus versteht Neugeburt ganz auf einer körperlichen Ebene. Also der große Mensch muss wieder klein werden und durch den Gebärmutterkanal wieder nach draußen. Das ist seine Vorstellung. Aber Jesus geht es gar nicht um eine körperliche Neugeburt. Jesus geht es um ein geistliches Konzept. Und er antwortet mit einem Erklärungsversuch. Er nimmt ein Beispiel aus dem Leben, ein Beispiel vom Wind, dessen Ursprung und Herkunft wir nicht kennen, aber dessen Auswirkungen wir sehen, wenn wir die Schneeverwehungen sehen oder wenn sich die Bäume biegen. Nikodemus versteht es aber noch nicht. Er fragt nochmal nach, wie kann das sein? Und dann kommt eine zweite Erklärungsrunde, nenne ich sie mal. Erst zieht er, das finde ich total witzig, er zieht Nikodemus so ein bisschen auf. Du bist doch einer der großen Lehrer, weißt du denn nicht, wovon ich spreche? Kannst du das denn nicht erklären? So wie, also da sehe ich so ein Augenzwinkern und so ein bisschen so eine Ironie drin. So, Jesus hat doch auch echt Humor. So wie wenn man jetzt zu jemandem, der Sprachen studiert, sagt, wie, du kannst mir den Unterschied zwischen passiv und aktiv nicht erklären? oder zu einem Mathematiker binomische Formeln und du hast keine Ahnung und einen einfachen Dreisatz geht auch nicht. Also so ein bisschen mit ein wenig Ironie und ein bisschen Augenzwinkern, gefolgt von einem kurzen, ich sag mal, Exkurs darüber, dass Jesus und seine Jünger ja eh nicht so als die besten Augenzeugen und besten Zeugnisgeber wahrgenommen werden, dass man sie, wenn sie von dem erzählen, was sie erleben, dass man sie dann nicht ernst nimmt. Und dahinter fragt Jesus Nikodemus: So, du nimmst mich nicht ernst, wenn ich über was Irdisches rede, wie den Wind, oder verstehst mich nicht, wie soll ich dir denn geistliche Grundprinzipien erklären? Aber er tut es, und jetzt tauchen wir ein wenig in den See ein, in die Verse 14 bis 16. Jesus benutzt ein anderes Beispiel. Und zwar benutzt er ein Beispiel, das Nikodemus sehr gut verstehen konnte, weil es ist aus dem Alten Testament, und Nikodemus, Lehrer, ne, Pharisäer, Altes Testament ist so sein Zuhause, ne? Also da kennt er sich aus, da kann man ihm nichts vormachen. Die Geschichte Israels ist für ihn ein offenes Buch, und da nimmt Jesus ein Beispiel raus. Es ist ein Beispiel, wo Mose eine Rolle spielt. Mose ist ja der Anführer für lange Zeit des israelischen Volkes. Und es ist wieder einmal so, Israel ist in der Wüste, hat gerade eine positive Erfahrung gemacht und wendet sich von Gott ab. Wenn ich das Alte Testament lese, habe ich manchmal das Gefühl, das geht ständig so. Erst wenden sie sich ab, dann merken sie, oh, das war falsch. Dann wenden sie sich Gott wieder zu und alles wird wieder gut, und dann geht's ihnen zu gut und dann wenden sie sich von Gott wieder ab und dann passiert wieder was Schlimmes, und das ist so ein wiederkehrendes Muster, was ich nicht nur im Alten Testament, sondern auch bei uns finde. In dieser Geschichte ist Israel gerade wieder mal dabei, sich von Gott abzuwenden, und sie meckern. Und das Volk wurde verdrossen, und sie reden wieder Gott und wieder Mose. Sie wenden sich also gegen ihren Anführer und wenden sich gegen Gott. Damals bedeutete die Strafe, dass es giftige Schlangen gab, die Menschen töteten. Aber Gott ließ auch damals sein Volk nicht im Stich, sondern gab ihnen einen Ausweg. Mose sollte einen Stab bauen, und oben auf diesen Stab drauf sollte er eine ehrende Schlange, das ist entweder Bronze, Kupfer, eine Schlange, einen Schlangenkopf drauf machen. Und sollte man gebissen werden, konnte man gerettet werden, wenn man diese Schlange anschaute. Also es gab eine Strafe, aber es gab auch einen Ausweg. Und dann nimmt Jesus als ein Beispiel, als eine Analogie, um Nikodemus so ein bisschen auf die Spur zu bringen, dessen, was er nämlich ihm als nächstes sagt. Er macht einen Sprung und sagt, genauso wird es sein mit dem Menschensohn. Und mit Menschensohn meint er sich selber. Auch der muss erhöht werden, damit die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Damit erklärt er, was seine Mission ist. Damit erklärt Jesus hier, das ist mein Leiden, das ist das, was kommt. Ich muss erhöht werden, damit die Menschen, die an mich glauben, ewiges Leben haben. Ob Nikodemus das an der Stelle verstehen konnte, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube eher nicht. Aber wir begegnen ihm ja später nochmal, wenn er Jesus zu Grabe trägt. Und ich denke, er hat schon was verstanden von dem, was Jesus ihm mitgeben will. Und Jesus sagt, dass wenn man an ihn glaubt, dass man ewiges Leben haben kann. Später im Johannesevangelium sagt er nochmal, wenn er für seine Nachfolger betet, erklärt Jesus, was das ist. Ewiges Leben, was man bekommt, wenn man an ihn glaubt. Und da sagt er, dass die Gott, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, und Jesus Christus erkennen, dass die ewiges Leben haben. Also die Gott erkennen, haben Leben. Dazu habe ich ein Bild mitgebracht aus den Straßen Kigalis. Manchmal sagt er ein Bild mehr. Könnt ihr das lesen da hinten? Ne? Also das Motorrad. Motorrad ist normalerweise das Taxi in Ruanda. Also da wird man von einer Stelle zur anderen Stelle gefahren mit. Und unten auf diesem Schild steht No God, No Life. Das findet man an ganz vielen Stellen Ruandas. Überall sind so christliche Slogans. Und ich glaube, dieser passt ganz gut zu dem, was Jesus an der Stelle sagt. Ohne Gott, ohne dass du an mich glaubst, kein ewiges Leben. Und dann packt Jesus das nochmal neu ein und paraphrasiert das nochmal. Erklärt es mit anderen Worten, diesmal nicht im Bild, sondern ganz direkt, indem er sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt diese Welt. Und das ist die gute Nachricht, die wir feiern können. Und Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen Sohn in diese Welt hineingab. Diese Welt, alleine der Gedanke war für Nikodemus schon ungeheuerlich, weil die Aufmerksamkeit Gottes galt seinem Verständnis nach den Juden. Also seinem Volk, nicht der Welt. Das war eher so ein bisschen sein Ding. Also eine ungeheuerliche Aussage für Nikodemus. Und ich lebe ja in einem ganz anderen Teil der Welt und diese Liebe gilt den Menschen dort ganz genauso, wie sie den Menschen hier in Marburg und in Europa, in allen Kontinenten dieser Welt gilt. Dieses Angebot, das Gott macht, dass er seinen Sohn in die Welt hineingab, hineingibt, ist ein Angebot, das mir manchmal in Ruanda vielleicht etwas deutlicher bewusst ist, weil vor 18 Jahren ja ein ganz großer Genozid in diesem Land war und man sich der Notwendigkeit dieser Liebe noch mehr bewusst ist. Man weiß, man kann es selbst nicht schaffen. Man braucht Vergebung, weil die Taten, die getan worden sind, können Menschen aus sich selbst heraus nicht vergeben. Es braucht dazu einen Gott, der diese Errettung und der diese Vergebung möglich macht. Auch diesen Menschen gilt das Angebot der Liebe Gottes. Diese Liebe, die Gott so viel kostete, seinen Sohn. Mich hat einmal jemand gefragt, stell dir vor, du hast drei Kinder, also wir haben jetzt keine Kinder, aber stell dir vor, du hättest drei Kinder und du müsstest eins davon abgeben, um jemand anderen zu retten. Würdest du es machen? Ich konnte die Frage, mir hat die Frage Tränen in die Augen gebracht, ne, weil ich konnte da keine Antwort drauf geben. Und Gott hatte einen Sohn und er gab ihn für uns. Keine einfache Entscheidung. Er gab ihn in diese Welt und er gab ihn ans Kreuz. Das ist beim, wenn man das Johannesevangelium liest, total spannend und faszinierend, da genauer zu lesen. Wenn der Gab steht, heißt das nicht nur das in die Welt kommen, sondern auch die Hingabe am Kreuz. Also so eine Art Doppeldeutigkeit. Und diese Hingabe am Kreuz ist die Vergebung, heißt für diejenigen, die an ihn glauben, die Vergebung ihrer Schuld, die Vergebung der Sünde, die Versöhnung mit Gott. Damit die, die an ihn glauben, und damit meint er nicht Juden, sondern damit nicht nur Juden, sondern er meint jeden, der sich für einen bewusst dafür entscheidet, Jesus zu vertrauen und sein Herz Jesus anzuvertrauen, wird nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und damit erklärt er seinen Auftrag. Er erklärt seinen Plan. Das ist das, was ich vorhabe. Ich werde das vollbringen, dass Menschen das ewige Leben haben können. Und dieser Prozess der Neugeburt beginnt bei Gott, bei seiner Liebe, die wir in Jesus Christus am Kreuz, also in dieser Welt am Kreuz sehen und die uns den Weg ebnet. Jesus wird von Nikodemus als ein Lehrer gesehen, aber er zeigt sich ihm als viel mehr als ein Lehrer. Er zeigt sich ihm als Retter, als persönlicher Retter, durch den Nikodemus und durch den auch wir die Möglichkeit haben, Gott ganz nah zu sein, die Möglichkeit haben, in Gottes Gegenwart leben zu dürfen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Jesus kam als Retter in dieser Welt. Und diese Botschaft war für mich ganz neu, als ich vor 16 Jahren hier das erste Mal im Gottesdienst war. Ich habe mich auch nicht vorgestellt übrigens. Das habe ich, glaube ich, nach mehreren Wochen, Monaten getan. Und ich wollte auch nur einmal kommen und danach habe ich gedacht, so jetzt reicht's, muss man ja nicht. Ne? War vorher mein Ding. Aber ich saß hier vorne, wo jetzt hier die Band sitzt und jemand ging im Mikro rum und fragte, wer ist Jesus für dich? Und ich so... Keine Ahnung. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hätte vielleicht sagen können, ein guter Mensch. Vielleicht jemand, der die Welt revolutioniert hat. Aber so eine wirklich persönliche Antwort hatte ich nicht. Die Frage war für mich entscheidend, weil ich mich dann auf den Weg gemacht habe, eine Antwort zu finden. Eine Antwort auf die Frage, wer ist denn Jesus für mich? Und ich bin total dankbar dafür, dass ich ihn als diesen persönlichen Retter kennenlernen durfte. Und ich möchte diese Frage heute an euch stellen. Wer ist Jesus für dich? Ist er der Lehrer, mit dem du theologische Diskussionen führst, an dem du dich reibst? Ist er der Revolutionär, der eine ganz andere Lebensauffassung hatte und der die Welt umgekrempelt hat? Ist er der Gutmensch, der alles gut gemacht hat in seinem Leben? Ist er vielleicht dein Lebensunterhalt, weil du als Hauptamtlicher immer mit Jesus zu tun hast und manchmal auch darin stecken bleibst? Wer ist Jesus für dich? Und ich möchte dich einladen, wie es für mich dieser Text tut, wie es für mich diese Aussage in Johannes 3,16 tut, ihn heute Abend als deinen Retter zu sehen. Ihn heute Abend als, und darüber hinaus, also nicht nur heute Abend, sondern in dein Leben hinein als den Retter anzugehen, als den anzunehmen, der dich von deiner Schuld befreit hat, der die, die an ihn glauben, freigesprochen hat. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen, ein Lied, das eine Antwort auf diese Liebe, mit der Gott Jesus in diese Welt gesandt hat, ist. Es ist ein englisches Lied. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Kontext ist im Augenblick sehr englisch. Von daher hoffe ich, ihr entschuldigt, dass das Lied auch auf Englisch ist. Es preist die Größe und die Liebe Gottes. Es singt davon, wie wunderbar Gott ist und dass wir diese Liebe, die unser Denken auch so übersteigt, nicht begreifen können und es trotzdem feiern können und ihn deshalb loben können. Nach dem Lied, vielleicht wollt ihr dazu dann gleich aufstehen und das auch vielleicht als Bekenntnis singen, aber nach dem Lied gibt es nochmal die Möglichkeit, nach vorne in den Altar umzukommen. Wenn ihr irgendwas mitbringt von eurem Alltag, wenn ihr irgendwas euch auf der Seele brennt, da sind Leute, die mit euch reden, die mit euch beten. Wenn ihr sagt, ich habe Jesus noch nie als meinen Retter gesehen und ich weiß auch gar nicht so genau, wie das so ist, sind Leute da vorne, die können mit euch reden, die können mit euch beten, wenn ihr das möchtet. Also, es gibt die Möglichkeit, Gemeinschaft mit anderen Leuten zu haben, die für euch da sind, die euch zuhören wollen. Nehmt sie wahr. Lasst uns singen, How Deep the Father's Love for Us.